Willkommen zum Bliss Body Podcast, ein Podcast für holistische Sexualität. Dieser Podcast ist für Frauen und Menschen, die ein neues Paradigma in ihrer Sexualität erfahren wollen, auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene. Mein Name ist Jasmin. Ich bin holistische Sexualitätscoachin. Ich bin auch Tantra-Lehrerin. Sei herzlich willkommen. In der heutigen Folge beantworte ich die Frage, was ist eigentlich Tantra? Und viele haben ja so ihre Vorstellung davon, was Tantra ist, die meistens, sage ich jetzt gleich am Anfang, wenig mit der Realität zu tun haben. Also, fangen wir an, was ist Tantra nicht? Tantra ist kein Swingerclub-Event, kein Partnertausch, kein Massage mit Happy End. All das ist Tantra nicht. Auch wenn, sagen wir so, die Sexindustrie durchaus sich den Begriff manchmal zu Nutzen gemacht hat. Aber Tantra ist weit davon entfernt. Was ist denn nun Tantra? Ja? Um jetzt noch irgendwie noch einen Hammer draufzusetzen, in Tantra geht es noch nicht mal so viel um Sexualität. Eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Und sogar in manchen Schulen gar nicht. Also hier gleich mal einzuhaken, es gibt Tantra-Schulen, sehr viele sogar, die Mehrheit, die sich 0,0 mit Sexualität auseinandersetzen. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Stereotype, Gedanken dazu gecrashed. Dann können wir drauf schauen, was Tantra eigentlich wirklich ist. Also, was ist Tantra? Erstens mal muss man verstehen, dass Tantra so seine Blütezeit so im mittelalterlichen Indien so ein bisschen davor hatte. Und dort gab es verschiedene Regionen, in denen diese tantrischen Schulen floriert sind. Tantrische Grundhaltungen haben sich in die verschiedenen bestehenden spirituellen Umfelder gemischt. Es gibt zum Beispiel tantrische Linien, die sind eher hinduistisch orientiert. Es gibt tantrische Schulen, die sind buddhistisch orientiert. Also der tibetische Buddhismus ist auch ein Tantrismus. Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie alt ist Tantra eigentlich? Schon ein paar hundert Jahre. Eine sehr bekannte Tradition, auf der sich mittlerweile viele moderne tantrische Schulen beziehen, ist die sogenannte kaschmirische Shivaismus, der im 8., 9. Jahrhundert nach Christus seine Hochzeit hatte im Kaschmirtal. Und dieser kaschmirische Shivaismus ist eine ganz, ganz tiefe Bewusstseinslehre, die quasi eine praktische Philosophie, wenn man es so haben möchte, die die Natur des göttlichen, des höchsten Bewusstseins, also Shiva, studiert. Und zwar erlebt, also in einer eigenen mystischen Erfahrung. Der kaschmirische Shivaismus hat sehr, sehr viele meditative Praktiken, um eben dabei zu helfen, das Bewusstsein zu erweitern. Eins der wichtigsten Texte, die auch gerne zitiert wird, ist das sogenannte Vijnana Bhairava Tantra. Und in diesem Werk sind 112 Meditationen aufgezeigt, wie man dieses Supreme Consciousness, dieses absolut dieses Shiva in sich selbst entdecken kann. Also es sind 112 Meditationen. Aber eben dieser tantrische Grundhaltung hat sich auch zum Beispiel im tibetischen Tantrismus verankert. Und wie erkennen wir jetzt, dass Tantra Tantra ist? Grundsätzlich gibt es da sehr, sehr viele Flavors, eben nach Region. Was alle gemeinsam haben, ist, dass es eine spirituelle Praxis ist. Also ich glaube, das ist das eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, wo man auch relativ schnell sehen kann, ob man wirklich eine authentische tantrische Lehre vor sich hat, ist es eine spirituelle Praxis. So einfach. Es gibt kein Tantra außerhalb einer spirituellen Praxis. Tantra ist eine spirituelle Praxis. Das ist genauso wie Buddhismus nicht außerhalb einer spirituellen Praxis stattfinden kann. Es ist in sich eine spirituelle Praxis. Was quasi einige Formate, die sich Tantra nennen, relativ schnell entlarven lässt, die kein Tantra sind, nämlich wenn es keine spirituelle Praxis ist. Also wenn es nicht mit dem Wunsch und der Aspiration nachgegangen wird, die Tiefen des eigenen Bewusstseins zu studieren. Und hier kommen wir zum zweiten Merkmal des Tantra. Tantra ist ein Weg, der uns lehrt, diese unmittelbaren Erkenntnis der tieferen Natur, diese Einheitsverstehen, dieses Einheitserleben. Tantra ist ein Weg, der uns lehrt, diese Einheit zu erfahren, zu erkennen. Und zum Beispiel gerade der Kaschmir-Shaivism, der hat eine sehr, sehr ausgefeilte Philosophie über die verschiedenen subtilen Dimensionen und Aspekte des Universums, also wie eine kleine Landkarte, denn in diesem spirituellen, nicht sichtbaren Bereich gibt es sehr, sehr viele Dimensionen und Feinheiten. Und zum Beispiel eine Schule wie der Kaschmir-Shaivism hilft den Aspiranten, den spirituellen Praktizierenden dabei, indem dieses Werk, sozusagen diese Schule, eine Art Landkarte zur Verfügung steht, die uns darin unterstützen kann. Zum Beispiel eben durch meditative Praktiken, die dich dabei unterstützen, die mich dabei unterstützen, in Kontakt mit diesem tieferen Bewusstsein zu kommen. Es ist eine unfassbar, also der kaschmirische Shaivism ist unfassbar reich und tiefgründig in Philosophie, sowohl als auch in praktischen Methoden. Und anhand dieses wunderschönen Beispiels können wir auch sehen, was ist zum Beispiel ein Problem, das Tantra in der heutigen Zeit, wenn wir jetzt über klassischen Tantra sprechen. Wie ich gesagt habe, kommt jetzt zum Beispiel diese Schule aus dem 8., 9. Jahrhundert. Die wurden noch in einer ganz anderen Sprache verfasst. Und da gibt es eine gigantische Bibliothek, die erstmal übersetzt werden muss. Zudem, gerade zum Beispiel in dieser Linie, gibt es keinen lebenden Meister mehr. In klassischen tantrischen Linien ist es oft so, dass Wissen von Meister zu Schüler weitergegeben werden und es so eine gewisse Linie gibt. Also in vielen Mysterienschulen, Initiationsschulen, wo die tantrischen Traditionen eben dazugehört, gibt es diese Meister-Schüler-Beziehung. Im indischen Raum wird dieser Meister eben auch Guru genannt. Aber im Deutschen können wir eben Meister sagen, spiritueller Meister, der quasi diese mystische in sich kehrt, die sogenannte Transmission, die Initiierung weitergibt. Und in dieser speziellen Schule gibt es eben keinen Lineage Holder, der ist in den 90ern gestorben. Also daran sieht man, warum ist es so komplex, auch wenn Leute über Tantra sprechen. Und was ist Tantra? Wir haben hier quasi ein unfassbar großes Gebiet, landmäßig, ne? Also verschiedene Regionen, in denen die tantrische Philosophien groß geworden sind, die sich hineingewebt haben in bestehende Religionen und bestehende Strukturen. Und dann auch über eine ziemlich lange Zeit bestanden haben und dann zu einer Zeit eben ihre Blüte hatten, wo wir jetzt heutzutage vielleicht viele Schriften verloren gegangen sind oder eben auch Herausforderungen haben, das entsprechend zu übersetzen und es keinen lebenden Meister mehr vielleicht in dieser Linie gibt. Aber es gibt eben so ein paar Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen tantrischen Traditionen. Eine davon ist eben, es ist ein spiritueller Weg immer. Zweitens, was alle tantrischen Traditionen gemein haben, ist die sogenannte Nicht-Dualismus. Das bedeutet, dass alles eins ist. Also es gibt nichts außerhalb von Shiva, von dem höchsten Bewusstsein, von Gott. Anders als jetzt zum Beispiel in unseren dualistischen Religionen, in dem du bist der Mensch und Gott ist oben und du bist unten und irgendwie können wir dualistischen Religionen, sage ich bewusst, es gibt auch einen mystischen Zweig im Christentum, auch in den verschiedenen großen Weltreligionen. Also der mystische Zweig grundsätzlich ist immer nicht dual, weil, sagen wir mal so, wenn das wirklich eine Tradition ist, die sucht danach, diese Einheitserfahrung selbst zu erleben, dann ist das einfach, was dabei rauskommt. Das ist die Erkenntnis, die man damit hat. Deswegen eben auch die tantrischen Traditionen, die eben diesen mystischen, selbsterlebenden Aspekt haben. Also Tantra lehrt uns eben dieses Bewusstsein selbst zu berühren. Und die sind in ihrer Natur nicht dual. Das bedeutet, es gibt nicht diese Abspaltung von Himmel und Erde, sondern ein göttliches Bewusstsein, das in allem ist. Und daraus entsteht etwas sehr, sehr Spannendes, weil wir nämlich dann diese Welt, diese materielle Welt als Spiegel benutzen können, um uns in diesem Bewusstsein zu erkennen. Und hier kommt ein weiteres Merkmal von Tantra. Tantra hat eben sehr viele Methoden, damit wir uns in dieser Welt erkennen können, weil das Bewusstsein, dieses höchste Bewusstsein, das überall ist, kann ich ja dann überall auch sehen und erleben. Gesprochen sagt man im Tantra, diese Shakti, also die Manifestation, die Energie, ist ein Portal zu Shiva, dem Einheitsbewusstsein. Und das Coole daran ist, dass eben Tantra uns dann Meditationen gibt, mit der wir die Welt als spirituelle Praxis, als spirituelles Portal nutzen können. Und hier wird es eben spannend, hier, warum oft Tantra mit Sex gleichgesetzt wird, weil es Linien gibt, Traditionen, die eben auch Sexualität genutzt haben, um dieses höchste Bewusstseinsportal zu durchschreiten. Weil sexuelle Energie ist quasi die Basis alles Lebens. Jeder von uns ist durch Sexualität auf dieser Welt inkarniert, gekommen. Das war ein sexueller Akt. Das heißt, die Sexualität liegt unserem Leben zugrunde. Und die können wir eben auch nutzen, um tiefere spirituelle Erkenntnis zu erlangen. Also es gibt tantrische Schulen, die konkrete Meditationen, Methoden haben, um dich in der Sexualität diese tiefen spirituellen Erkenntnisse, dich deren zu öffnen. Und hier kommt eben, warum Tantra jetzt so quasi notoriously known ist für die Sexualität, weil es eben einer der wenigen spirituellen Pfade ist, die Sexualität als Praxis mit einschließt. Hier nochmal eine Feinheit, nicht jede Schule und Tradition, weil es gibt sehr, sehr viele, macht das, aber einige, manche haben eben auch Meditation, Techniken, Initiation, die Sexualität nutzen für spirituelles Wachstum. Und das ist ziemlich cool. Das bedeutet nicht, dass es im Tantra nur um Sex geht. Es bedeutet, es ist quasi ein Aspekt des Menschenlebens, indem wir uns selbst erfahren können. Wir können uns auch selbst erfahren beim Essen, beim in die Wolken schauen, beim Meditieren in Stille, beim Erleben der Sinne, beim Barfuß auf der Erde gehen. Das sind alles Portale und was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das sind alles tantrische Meditationen, die wir nutzen können, um in diesen tieferen meditativen, transzendent immanenten Bereiche zu kommen, ist irgendwie falsch ausgedrückt. Aber weil ich keine besseren Worte habe, sage ich jetzt mal so. Und hier kommt, das ist klassisches Tantra. Also klassisches Tantra ist schon ein paar Jahrhunderte around the block, ja, gibt schon ziemlich lange sehr, sehr tiefe, faszinierende Systeme, über Generationen weitergegeben worden. Es gibt klassische Tantra-Schulen, die auch noch in lebendiger Lineage sind. Also solche trifft man auch noch in Indien. Es gibt sehr spezielle tantrische Linien, die auch selbst zum Beispiel in Indien notorious sind, wie zum Beispiel in Indien gibt es einen sehr speziellen Zweig des Tantrismus, die sich sehr, sehr aktiv mit dem Tod, dem Sterben auseinandersetzen. Unter anderem, ich kann relativ wenig über die sagen, weil ich die nicht genau studiert und kannte, aber sie sind bekannt eben, dass man sie so in Asche gehüllt eben auf den Friedhöfen sieht. Und das sind auch Tantriker, die geben auch diesen tantrischen Studien nach in ihrer ganz eigenen Linie und Manifestation. In den 60ern, 70ern ist eine neue Form von Tantra publik geworden, bekannt geworden und das ist die, die man heute begegnet in den meisten Fällen, wenn man auf einen Tantra-Workshop geht, wenn es dann authentisches Tantra ist. Ich habe ja vorher schon abgegrenzt, dass erotische Massagen mit Happy End keine tantrische Praxis sind, sondern was anderes, was wieder gut oder schlecht ist, aber es ist eben kein Tantra. Und jetzt gibt es diese neuere Form von Tantra, die ist in den 60ern, 70ern bekannt geworden, das sogenannte Neo-Tantra, von einem Mystiker, der durchaus umstritten war zu seiner Zeit, vielleicht auch heute noch, der diese klassischen Schulen genommen hat, diese klassischen Lehren des Tantrismus auch, die eben sehr, sehr wertvoll sind mit ihren Aspekten, mit der tiefen Weisheit, die der Tantrismus in sich trägt und hat dem Ganzen eine Modernisierung verpasst. Und war da auch relativ radikal, also hat neue Meditationen und Methoden entwickelt, weil er unter anderem auch gesagt hat, naja, wir leben halt nicht mehr im 8. Jahrhundert, wo man irgendwie unter seinem Baum sitzen kann und meditieren, sondern der Mensch der heutigen Zeit lebt in der Stadt. Hier gibt es Stress und wir sind gesellschaftlich anders eingebunden, also wir sind in einer ganz anderen Zeit. Und Osho ist eben hergegangen und hat da ganz viel Innovation reingebracht, war ein bisschen radikal, ohne sich darum Gedanken zu machen, ob er, vielleicht hat er sich Gedanken gemacht, aber schien ihn nicht gestört zu haben, irgendwie die ganzen althereingebrachten Linien auch so ein bisschen auf den Schlips zu treten und gesagt, moderner Mensch braucht moderne Methoden. Und so ist Tantra, Neo-Tantra, zu uns in den Westen gekommen. Denn tatsächlich in die klassischen tantrischen Traditionen sind wenig westliche Menschen initiiert worden. Das waren eben Initiationsschulen, eben, wie ich vorher gesagt habe, vom Meister zu Schüler weitergegeben wurden, in dieser Linie geblieben. Und das ist gar nicht so in den Westen gekommen. Schon allein wegen der Sprachbarriere und verschiedenen Aspekten. Aber in dieses Neo-Tantra, das war jetzt eben offen für Menschen aus der ganzen Welt und von Osho und eben auch seinerzeit den Menschen, die da auch gewirkt haben und mit co-kreiert haben, ganz aktiv eben auch ausgelegt für den Menschen im Westen. Also dieser Mensch, die wir eben Familie haben und in die Arbeit gehen und vielleicht in der Stadt leben, also für diese modernen Zeiten. Und das ist ein großes Geschenk, ein sehr, sehr großes Geschenk, weil es auch die tantrische Philosophie eben diese Non-Dualität, und das bedeutet, dass wir in unserer Essenz, jeder, du und ich und wir alle heilig sind. Und auch so dieses Verstehen, dass Sexualität eben etwas Heiliges ist, eine Kraft, eine Lebenskraft, mit der wir hier auf die Welt kommen und die wir nutzen können, um uns tiefer zu verstehen. Also Neo-Tantra hat unter anderem eben auch Sexualität genutzt und unter anderem, und dafür ist es dann eben auch bekannt geworden, aber eben nicht nur. Es gab sehr, sehr viele andere Praktiken. Also die Mehrzahl der Meditationen und des Studiums in dieser neotantrischen Linie ist tatsächlich nicht sexuell, aber es gab eben auch die sehr aktive Auseinandersetzung mit der Sexualität, weil auch die Menschen damals erkannt haben, das ist, wo wir gerade im Westen extrem viele Kontraktionen haben und Konditionierungen, und gerade da können diese Lehren des Tantra uns wirklich unterstützen, Bewusstsein und auch Dekonditionierung hineinzubringen, so dass wir unsere natürliche Lebenskraft, die in uns fließt, weil Sexualität ist ja Lebenskraft, wenn sie frei fließen kann, Lebenskraft, Lebensfreude, Lebensenergie, so dass wir das mehr und mehr wieder leben können, wieder für uns öffnen können. Nichtsdestotrotz aber hat Tantra, Neo-Tantra eben auch, wie ich vorher gesagt habe, diesen sehr, sehr stark spirituellen Anspruch. Es ist ein spiritueller Weg. Und es geht eben darum, als Mensch ganzheitlich zu leben. Das heißt, dich auszudrücken, deine tiefere Essenz auszudrücken, deine Emotionen zu studieren und zu lernen, in einer gesunden Art und Weise auszudrücken. Und ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Aspekt in dieser Osho-Linie ist eben auch immer die Meditation gewesen, die Stille. Das heißt, in sehr vielen tantrischen Meditationen gab es diesen Aspekt, diese Phase der Stille, wo wir wirklich in die Stille gegangen sind und durch die Stille in diesen tieferen Dimensionen unseres Seins abtauchen können. Genau. Und jetzt ein paar Fragen, weil ja quasi hier kommen noch ein paar weitere Stereotypen. Viele denken bei Tantra eben an Tantra-Massage. Und auch das ist nur teilweise richtig. Massage ist ein eher quasi neueres Phänomen, das eben auch dem Neo-Tantra zugeordnet ist und hat sich dann entwickelt im Laufe der Zeit, als man irgendwie auch den Menschen mit ihren Herausforderungen studiert hat, dass eben so ein massagetherapeutische quasi Berührung absichtslos, meditativ wirklich sehr, sehr heilsam sein kann für Menschen. Diese Neo-Tantra-Gruppe war grundsätzlich aber sehr offen gegenüber eigentlich allem, Therapiewelt angeht. Also was für den Neo-Tantra sehr, sehr typisch gemacht war oder ist, ist, dass diese psychotherapeutischen und die modernen therapeutischen Aspekte, Körpertherapie, Emotionstherapie, was es irgendwie zu der Zeit gab, auch so Gestalttherapie, dass das sehr aktiv eben in die Praxis hinein geflossen ist und verwoben wurde. Und deswegen wurde in diesem neotantrischen Umfeld unter anderem auch die Tantra-Massage bekannt. Aber es ist ein kleiner Aspekt. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sagt, Massage finde ich nicht gut, Tantra-Massage, nee, sprich mich nicht an. Du kannst Tantra, den Weg des Tantra gehen und niemals eine Massage geben oder empfangen. Es kann für manche wirklich sehr schön sein, aber es steht tatsächlich nicht im Zentrum. Das will ich an der Stelle auch mal sagen, weil viele denken, Tantra, das ist quasi ja Massage. Nein, ist es eben nicht. Massage ist eben auch nur ein ganz kleiner Teil der neueren Neo-Tantra-Linien. Und kann eben schön sein, ist aber jetzt nicht ausschlaggebend zentral im Tantra und wenn du Tantra studieren möchtest. zweiter quasi Mythos, dass Tantra mit jemandem zusammen praktiziert werden muss. Also, dass ich eine Partnerschaft sein muss, um Tantra zu praktizieren. Und das stimmt so gesehen auch nicht. Tantra erstmal ist ein spiritueller Weg, der uns hilft, die eigenen inneren Polaritäten bewusst zu machen und die eigene innere Einheit zu erleben. Im Neo-Tantra gab es da eben auch dann die Möglichkeit, mit einem Freund, Friend on the Path, also muss nicht mal romantisch verbändelt sein, oder eben auch mit einem Partner, diese Übungen zu machen. Also dann zu sagen, ich kann diese Übung alleine machen, ich kann aber auch bewusst in dieser Dualität mit jemand anders die erkunden. Das kann eine Spielform sein. Aber am Ende geht es darum, die eigene innere Freiheit zu erleben. Ob du das jetzt alleine machst oder mit jemand zusammen, tatsächlich gar nicht so ausschlaggebend. Für Paare und für Menschen, die ja eben mit ihren Liebsten arbeiten wollen, ist es eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Musst du einen Partner oder Partnerin haben, wenn du Tantra erleben willst? Nein. Tatsächlich ist auch die Empfehlung vieler großer Tantra-Schulen, bei der ich war, sowohl im sexuellen als auch im nicht-sexuellen Tantra, erstmal deinen eigenen Weg zu gehen und dich selbst in Meditation zu verankern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also die Solo-Praxis, die Solo-Kultivierung, auch die Solo, das Solo-Arbeiten mit Energie ist die Basis von dem Arbeiten zusammen. Also auch hier, nein, du musst nicht mit jemand anders den Tantra-Weg gehen. Und auch wenn du den mit jemandem gehen möchtest, egal in welcher Beziehungskonstellation, ist trotzdem eine Solo-Praxis wichtig. Und am Ende eben im Tantra geht es um das eigene innere Erkennen. Aber was ich so schön finde, es gibt eben auch Möglichkeiten, diesen Weg zusammen als spirituellen Weg, zum Beispiel als Paar zu gehen. Und dann eben auch Beziehung und Sexualität in die Spiritualität mit einzubeziehen. Und das finde ich auch die große Chance vom Tantra, dass dann eben zum Beispiel Beziehung und Sexualität, die einfach ein großer Teil unseres Lebens sind, nicht ausgeklammert werden. Und so, ja, okay, ich habe meine Meditationspraxis, die kommt eigentlich von den Mönchen, die asketisch leben. Und dann kann ich irgendwie achtsam essen und ich kann meine tägliche Meditation machen. Aber in meiner Beziehung, weiß ich nicht so recht, was machen wir jetzt hier? Oder auch in meiner Sexualität. Und das finde ich auch eben die große Chance, dass eben Beziehung und Sexualität Teil der spirituellen Praxis wird und nicht außerhalb stattfindet. Und da eben auch ganz viel Ausrichtung stattfinden kann. Nämlich der Grund, warum ist Tantra so bekannt für Sexualität, obwohl es wirklich eigentlich nur ein kleiner Teil ist, weil wir es hier im Westen wirklich brauchen. Also seien wir mal ehrlich. Also der Grund, warum das so beliebt ist und eben warum jeder bei Tantra an Sex denkt, ist, weil wir wirklich ein Problem mit unserer Sexualität hier haben und ich meiner Meinung nach tief davon überzeugt bin, dass es an der Zeit ist, dass wir diesen Teil in unserem Wesen aufräumen, weil das sehr, sehr viel Probleme kreiert auf ganz, ganz vielen Ebenen, wenn wir die Sexualität ungesund oder unterdrückt leben. Und das ist jetzt nicht Thema des heutigen Podcasts, aber mit ein bisschen Kreativität und wachen Augenmerk kann man sich, glaube ich, auch schon seine eigene Meinung dazu bilden. Also ja, deswegen ist Neo-Tantra so ein schönes Feld, gerade für uns eben, weil es eben speziell gemacht wurde für Menschen, die im Westen leben. Und weil es eben, wie eben Tantra ist, dass alle Aspekte des Lebens mit einschließt, in die Spiritualität eben auch Beziehung und Sexualität mit einschließt und uns da konkrete Methoden und Meditationen an die Hand gibt, die wir zum Beispiel mit einem Partner, mit einer Partnerin machen können. Und auch um das Letzte, weil manchmal für die, die vielleicht schon ein bisschen in Tantra reingeschnuppert haben und ein anderer Mythos, der vielleicht entstehen könnte, manche erleben den, manche nicht, ist, Tantra ist quasi für Leute, die Polyamor leben, weil man muss in einer offenen Beziehung sein, um irgendwie Tantra praktizieren zu können. Also hier, ich glaube, ich habe schon relativ viel darüber gesprochen, dass es in Tantra eben nicht nur um Sex geht, dass es ein kleiner Teil ist, dass du auch asketisch in deiner Höhle Tantra praktizieren kannst. Also du musst auch deine Sexualität nie einschließen, wenn du das nicht möchtest. Und es gibt eben auch Schulen, die überhaupt keine sexuelle Praxis haben, gerade die klassischen tantrischen Schulen. Und nein, auch wenn du Sexualität praktizierst und Beziehung mit Teil deines spirituellen Wegs sein darf, ist es absolut nicht notwendig, wenn du das nicht möchtest und das nicht dein bevorzugtes Beziehungsmodell ist, in einer offenen Beziehung zu leben oder in einer polyamoren Konstellation. Es ist nur so, dass manchmal in diesen kleinen Bubbles, in denen ja Tantra und Bodywork und Yoga und wo sich so alles trifft, was irgendwie das spirituelle Universum zu bieten hat, dass natürlich gerne experimentiert wird mit den verschiedenen Modellen. Weswegen es manchmal so scheint, als würden die miteinander auftreten. Ist aber tatsächlich absolut nicht notwendig. Du kannst Single sein, du kannst für den Rest deines Lebens keine Sexualität mehr praktizieren wollen. Du kannst in einer langjährigen Partnerschaft sein, verheiratet, 40 Jahre. Du kannst gleichgeschlechtlich Partnerschaft sein, du kannst in einer polyamoren Beziehungskonstellation sein, kannst in jeder dieser Konstellationen Tantra praktizieren, sowohl nicht-sexuelles als auch sexuelles Tantra, wenn das ein Wunsch von dir ist. Also auch das nochmal klar zu machen. Dann habe ich, glaube ich, mit den gängigsten Stereotypen aufgeräumt, meine ich, ne? Also ich hoffe, das ist ein bisschen Licht in reingebracht, was Tantra eigentlich ist, der Größe, der Schönheit. Mir persönlich liegt es tatsächlich sehr am Herzen, weil Tantra ein wunderschöner spiritueller Weg ist, der so, so viele Geschenke für uns hat und es definitiv wert ist in Zeiten, in denen die AI relativ stark und zugänglich ist, einfach mal zu fragen, was ist Tantra? Und da kann man schon ziemlich viel nachlesen und man wird sehen, ah, Tantra ist ja nicht nur Sex. Und dann eben diese direkte Erfahrung zu machen in der Meditation, in dieser wunderschönen mystischen Tradition, ist ein großes Geschenk fürs Leben und auch für diese Welt. In diesem Sinne freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du Lust hast, mehr über Tantra zu erfahren, aber auch bewusste Sexualität, dann schau dich gerne auf meiner Webpage um. Wenn du dich für meinen Newsletter einträgst, dann bekommst du ein ganz tolles Webinar, das heißt The Keys to Female Orgasm, wo du mehr über die weibliche Sexualität erfährst und die vielen meiner Klientinnen schon große, große Ahas beschert hat. Also ich hoffe, dass es auch dir dient. Und ich hoffe, wir sehen uns da oder beim nächsten Podcast.